Ja, guten Morgen. Ich hörte mal einen Tipp von jemandem, der anderen das Predigen beigebracht hat. Der sagte, du kannst über alles predigen, nur nicht über eine halbe Stunde. Und ich werde das auch versuchen. Es ist so eine fortgeschrittene Stunde. Und ich glaube auch nicht, dass eine gute Predigt daran zu messen ist, wie lange sie dauert. Und ich werde, also wie gesagt, versuchen, nicht über eine halbe Stunde zu predigen und möchte aus dem Johannesevangelium vorlesen. Kapitel 13, Vers 34 und Vers 35. Da sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wichtiges Wort, Jesu. Und er sagt das im ersten Kapitel einer sehr langen, zusammenhängenden Rede an seine Jünger. Es fängt in Kapitel 13 an und hört erst Kapitel 17 auf. Das letzte Kapitel ist ein langes Gebet für seine Jünger und das brauchen die auch und wir brauchen es auch immer wieder. Aber ich möchte nochmal zu dem Anfang zurückgehen, allerdings euch auch am Herzen legen, dass ihr, wenn ihr mal Zeit habt, einfach diese Kapitel 13 bis 17 lest. Es lohnt sich. Ja, dieses Kapitel 13 hat es in gewisser Weise schon in sich. Da kommen ganz viele überraschende Dinge, die man so gar nicht erwartet und vielleicht beim schnellen Durchlesen auch gar nicht merkt. Das erste Erstaunliche ist, dass es hier der Abend ist vor Jesu Gefangennahme. Das heißt, das Passafest ist gekommen und es steht nur ganz beiläufig in diesem Text, dass es ein Abendessen gab. Johannes geht auch gar nicht auf Brot und Wein ein, sondern er macht was ganz anderes. Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Und das ist was Neues, das hat es noch nie gegeben. Und das hat auch eine ganz besondere Bedeutung für die Jünger und sollte es auch für uns haben. Wir sollten uns das vergegenwärtigen, dass Jesus hier was Neues tut, dass er sich zu einer einfachen kleinen Tätigkeit begibt, die eigentlich sonst dem Hauspersonal vorbehalten war. Danke. Und Petrus protestiert auch. Das findet er nicht okay, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Aber Jesus klärt später auf, worum es da geht. Was auch besonders ist an diesem Kapitel, ist, wie gesagt, dass wir das vom Abendmahl eigentlich nur beiläufig was hören. Und da könnte man meinen, da hat doch Johannes sich vertan oder vielleicht war er gar nicht dabei bei dem Abendmahl. Ich denke aber, er war dabei. Denn von den vier Evangelien steht eigentlich eins so gut wie sicher fest, dass Johannes eins geschrieben hat, vielleicht Matthäus auch. Aber bei Johannes steht fest, dass er zumindest sehr große Teile des Johannesevangeliums geschrieben hat. Und er bezeichnet sich selber auch in dem Zusammenhang als den Jünger, den Jesus lieb hatte. Er nennt seinen Namen nicht. Also, er war Augen- und Ohrenzeuge. Und das ist immer wichtig, denn dann kommt die Nachricht aus erster Hand. Und was ich sagen wollte zu der Fußwaschung, obwohl ich nachher noch zu meinem Thema zurückkomme, in Kapitel 13, Vers 14 sagt Jesus, wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Also das ist ein Auftrag, den Jesus hier erteilt und dadurch bekommt auch durch diesen Auftrag erst die Handlung, die Jesus hier vollzogen hat, eine geheiligte Bedeutung, eine sakrale Bedeutung. Ja, und dann kommt noch wieder was Neues. Jesus sagt auf einmal, Vers 21, einer von euch wird mich überliefern. Und das ist für die Jünger völlig unfassbar. Die verstehen das erst auch nicht. Und verstehen es auch nicht, wenn Jesus dann zu Judas sagt, geh und tu, was du tun musst. Sie meinen, weil er sich um die Kasse gekümmert hat, dass er jetzt irgendwie was einkaufen soll oder Geld holen soll, irgend sowas. Aber das kommt Ihnen gar nicht in den Sinn, weil es so unfassbar ist und so neu und eigentlich für uns auch immer noch unfassbar, dass einer von den 12 Jüngern Jesu verraten hat. Ja, und dann sagt Jesus, Vers 31, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Und spricht dann weiter, wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Dann kommt noch ein weiterer Vers, 33, geht gleich Schlag auf Schlag. Jesus nennt auf einmal seine Jünger Kinder. Das hat er so eigentlich noch nicht gesagt. Er sagt, Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch, ihr werdet mich suchen und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich jetzt auch euch. Also wirklich ein erstaunliches Kapitel, zumal auch Jesus am Ende des Kapitels noch die Verleugnung durch Petrus vorhersagt. Auch etwas, was man eigentlich nicht fassen kann. Und doch spielt es eine große Rolle, auch heilgeschichtlich. Ja, mein Thema ist, wie ich schon vorlas, die Verse 34 und 35, daran werdet ihr erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist die göttliche Liebe, die Johannes hier meint. Und er schreibt relativ viel davon. Also von den vier Evangelien wird von Johannes am meisten auf die Liebe eingegangen, weil er eben auch Jesus viel zitiert und Jesus hat von der Liebe gesprochen, von der göttlichen Liebe, die von ihm ausgeht. Und die Liebe ist auch das zentrale Thema dieser Abschiedsrede. Wie gesagt, ich kann euch empfehlen, sie mal ganz durchzulesen. Und es unterscheidet auch etwas, diese Liebe und dieses Gebot von dem Gebot der Nächstenliebe. Denn Nächste können auch Menschen sein, die nicht glauben, die nicht bei uns in der Gemeinde sind, die nicht zum Leib Christi gehören. Das hat Jesus deutlich gemacht, als die Jünger ihn gefragt haben, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und dann kommt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das hier ist wirklich was Neues. Denn Jesus gibt uns das Gebot, dass wir einander lieb haben sollen und dass wir das zeigen sollen. Und das erklärt auch übrigens, warum Jesus genau dieses Gebot in Kapitel 15 nochmal wiederholt. Kapitel 12, Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebet, gleich wie ich euch liebe. Also klar, das ist die göttliche Liebe, die kommt von Jesus und das sollen wir für uns auch übernehmen, aber wir sollen natürlich Jesus lieb haben, aber wir sollen unsere Geschwister lieb haben. Und dann sagt er das nochmal in Vers 7. Das gebiete ich euch, dass ihr euch einander liebet. Und dann kommt etwas in Kapitel 14, da muss ich einen kleinen Ausflug dorthin machen. In Johannes 14 sagt Jesus dreimal etwas ganz Wichtiges. Erstens im Vers 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Und dann Vers 23, Jesus antwortet und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Eine große Verheißung. Ja, das heißt im Umkehrschluss auch, dass sich gegenseitig lieben, also in der Gemeinde, und Gebote halten, sich gegenseitig bedingen. Das eine geht nicht unter ohne das andere. Wenn wir Jesus wirklich lieben, dann halten wir seine Gebote. Aber nicht, weil wir müssen, nicht, weil wir irgendeinen Zwang, einen Druck empfinden, sondern weil wir ihn lieben, wollen wir seine Gebote halten. Und wenn wir nicht seine Gebote halten, dann ist die Frage, ob wir ihn wirklich lieben. Die Liebe Jesu ist den Jüngern zuteil geworden und das wird hier deutlich gemacht und ist aber auch gleichzeitig unverbrüchlich mit Jüngerschaft und Gehorsam verbunden. Und deswegen sagt Jesus das auch, dass die Jüngerschaft wichtig ist und dass sie auch erkannt werden soll durch ein Zeichen. Wusstet ihr, dass die Liebe die größte Kraft im Universum ist? Eigentlich hat es Adele auch schon vorweggenommen vorhin, sie hat es gesagt. Das ist ihre Auslegung, bin ich ihr auch dankbar dafür. Die Liebe ist die größte Kraft. Und Kernphysiker, wenn du die fragst, die sagen, das ist die starke nukleare Bindung. Da haben sie ein Wort dafür erfunden, das sind Gluonen, das sind also gedachte Teilchen, die wie ein Klebstoff funktionieren. So Glue ist auf Englisch das englische Wort für Klebstoff. Also es gibt sowas, was die Kernphysiker sich vorstellen, einen Klebstoff in den Atomen. Und diese Kraft ist wirklich enorm stark. Die ist unfassbar stark und eigentlich ist es gar nicht möglich, ein Atom auseinanderzureißen, also zu spalten. Den Menschen ist es doch gelungen und es findet auch im Universum selber statt, durch Explosionen und so weiter. Aber auch diese trennende Kraft, die der Mensch ausüben kann und die auftreten kann, kann niemals so stark sein wie die Kraft, die uns bindet. Das ist die Liebe Gottes. Und Paulus hat ja auch geschrieben, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Auch nicht Gewalten, auch nicht Krieg. Alles, was es gibt, auch Atombomben können uns übrigens nicht von der Liebe Gottes trennen. Es kann zu einem verheerenden Krieg kommen, aber die Liebe Gottes bleibt und bindet uns zusammen. Und das eben will Jesus auch, dass das sichtbar wird. Ja, und da muss man natürlich die konkrete Frage stellen, wie gelingt das? Denn das hört sich alles ein bisschen theoretisch an. An der Liebe soll jedermann es erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Und da kann man Bücher drüber schreiben. Aber ich fange mal an mit dem Wichtigsten, das ist der Umgang von uns miteinander. Nicht nur im Gottesdienst, sondern auch darüber hinaus und dazwischen und so weiter. Es ist wichtig, dass wir zum Beispiel, wenn wir Not erkennen, dass wir tatkräftig unterstützen, dass wir das überhaupt erkennen. Dafür müssen wir aufeinander schauen. Und wir müssen einfach in Verbindung sein, sonst gelingt das gar nicht. Interesse am Leben der Geschwister haben, damit fängt es an. Und das kann ich eigentlich nicht oft genug sagen. Damit fängt es an und so geht es dann auch weiter. Und wir werden dann auch vom Heiligen Geist geführt, damit wir erkennen, was es bedeutet und was wir tun können, was wir ganz konkret tun können. Beten füreinander, so wie wir vorhin für Lukas gebetet haben. Das ist wichtig. Und wirklich von ganzem Herzen beten. Und ich habe dann mir gedacht, was dann bei der Atomspaltung passieren kann, was eigentlich das Gefährlichste ist, ist die Kettenreaktion. Wenn ein explodierendes Atom so viel Kräfte freisetzt, dass benachbarte Atome auch gesprengt werden. Das gibt dann eine Kettenreaktion, damit kann man Kernenergie erzeugen und hoffentlich bändigen und auch Atombomben bauen. Wir brauchen aber auch eine Kettenreaktion unter uns. Etwas, was immer weitergeht und was zeigt, was die Liebe bewirken kann. Danke. Ich habe mir gedacht, Liebe ist nicht nur eine unendlich große Kraft, sondern ist auch ein Wert. Ein Wert, der durch liebende Handlungen real und sichtbar wird. Und das müssen wir lernen. Unsere Zugehörigkeit zu Jesus, unsere Gründung in ihm als Gemeinde, das zeigt sich letztlich an der Liebe zueinander. Es zeigt sich dass wir vergeben können, dass wir helfen können, dass wir auch mal ermutigen, da wo es nötig ist, und auch zu ermahnen. Das ist vielleicht erstaunlich. Ermahnung ist ein Liebesakt, ein Akt der Liebe zueinander. Und das ist etwas, was viele vielleicht noch nicht so richtig verstanden haben, aber es gehört dazu und will aber auch gelernt sein. Also gerade bei diesem etwas heiklen Thema, bei dem man auch schnell mal in Fettnäpfchen treten kann, ist es wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu finden, den richtigen Ton und dass wir das niemals überfallartig machen und auch nicht aus einer Haltung heraus des Vorwurfs, des Richtens vielleicht sogar, denn Die Ermahnung soll nicht fertig machen, sie soll Hilfe sein, Hilfe zur Selbsthilfe und ist, wie gesagt, ein Liebesdienst an der Schwester und am Bruder. Ja, die Liebe ist also das Erkennungszeichen, die Liebe untereinander. Ich habe das in meiner Vorbereitung auch gerne mit einer Flagge verglichen. An einer Flagge erkennen wir, mit wem wir es zu tun haben. Ne, wenn wir die Flaggen da sehen, die eine kennt jeder, Schwarz-Rot-Gold, das ist die deutsche Flagge. Und die andere mit dem Davidstern ist die israelische Flagge. Wenn wir eine Flagge sehen, dann wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Heißt auch, wenn wir Liebe sehen, dann wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Immer ist es Jesus, der dahinter steht. Jesus, der uns verbindet. Jesus, der uns auch führt, uns hilft und alles dafür tut und auch immer wieder dazu aufgefordert hat, füreinander da zu sein. Letztlich, damit es uns gut tut, das ist der eine Sinn, aber der andere auch, wie gesagt, dass wir ein Zeichen für die Welt sind, dass Christen Flagge bekennen, dass wir die Flagge hissen und sagen, das ist unsere Flagge. Das ist die Liebe. Und die Flagge ist das Erkennungszeichen eines Schiffes. Dieses Schiff ist auch das Schiff der Liebe. Und der Heimathafen dieses Schiffes ist das Reich Gottes. Und das soll erkennbar werden. Manche denken, es ist schon gut, wenn wir untereinander sind, wenn wir viel füreinander tun und eigentlich nicht so im Blick haben, dass das eigentlich viel wichtiger ist und noch wichtiger ist, dass wir das nach außen auch deutlich machen. Es gibt wirklich Christen, die so quasi denken, dass wir die Geheimagenten Gottes sind. Sind wir aber nicht. Wir sollen offen sein und alles zeigen, was zeigenswert ist. Was Jesus uns zeigt, ist auf jeden Fall zeigenswert. Und das soll die Welt um uns erkennen. Auch dass wir als Brüder gemeinsam zusammenleben, dass Menschen zusammenkommen, von denen man vielleicht aus weltlicher Perspektive sagen würde, ach, die kommen nie zusammen, die passen nicht. Bei Jesus passen wir zusammen. Jesus selber fügt uns zusammen. Das Schöne an der Flagge der Liebe ist auch, dass diese Liebe sich niemals fälschen lässt. Man kann unter falscher Flagge segeln. Das war oft früher eine militärische List. Man hat einfach, und das wurde auch geächtet, aber es geschah, dass ein Captain einfach eine falsche Flagge gehisst hat, entweder um durch eine Sperre durchzukommen, indem er vortäuschte, ich bin ein Freund, oder auch, dass man sich dem Feind nähern kann und ihn dann aus dem Hinterhalt ihm irgendein Leid zukommen lässt, dass man an Bord geht und das Schiff entert oder auch beschießt. Aber das ist nicht möglich. Die Liebe lässt sich nicht fälschen. Falsche Liebe fliegt auf. Das ist ganz schnell, dass wir sehen, dass das ein Schwindel ist. Und der Teufel kann das zwar auch versuchen, lieb Kind zu spielen, aber wer genau hinschaut und wachsam ist, der merkt ziemlich schnell, was für ein Spiel da gespielt wird. Das ist dann keine Offenheit, sondern ein Versuch, uns hinters Licht zu führen. Diese Versuche gibt es immer wieder, sollten wir auch wissen. Aber wenn wir wirklich zusammenhalten und aufeinander Acht geben, dann ist es für den Teufel noch viel, viel schwieriger, da irgendwas aufzulösen und irgendwas in Unordnung zu bringen. Und das ist auch wichtig, dass Menschen erkennen, dass wir zusammenhalten, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes und dass die sichtbar bleibt an uns und immer sichtbarer wird. Etwas Schwieriges ist es, dass wir natürlich auch gefordert sind, Menschen zu begegnen, die uns vielleicht gar nicht sympathisch sind. Das kann uns durchaus gegen den Strich gehen, dass Menschen in die Gemeinde kommen, von denen wir sagen, liegt aber bestimmt auch daran, dass wir die noch gar nicht richtig kennen, noch nicht richtig kennengelernt haben. Aber es geht Menschen naturgemäß gegen den Strich, sich auf Menschen einzulassen, die ihnen irgendwie fremdartig, unsympathisch vorkommen. Und das ist genau, was Jesus durchbrechen will. Jesus will, dass wir unsere Natur auch mal einen Schritt überwinden, einen Schritt zurücknehmen, dass wir Platz freigeben dafür, dass Jesus zwischen uns wirken kann. Und er tut das. Nur wir müssen auch einen ersten Schritt manchmal machen. Und das ist erstmal der Wille zu lieben. Liebe ist immer eine Willensentscheidung. Es war auch Gottes Willensentscheidung, dass er die Menschen lieben wollte. Und so sehr, wie wir auch im Johannesevangelium lesen, so sehr, dass es sogar seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, dass dieser eingeborene Sohn für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist, damit wir von der Schuld befreit werden und dass unser Glaube ausreicht, völlig ausreicht, ein ewiges Leben zu führen. Was eigentlich unglaublich ist, aber wir dürfen es trotzdem glauben. Ja, und Liebe sichtbar zu machen, ist wie gesagt Auftrag, aber Aufträge, die Jesus uns gibt, wir erkennen auch daran, an seiner Liebe, dass wir das gerne machen. Das ist uns keine Last, auch wenn es uns schon herausfordert. Also das sage ich nicht, dass uns das nicht herausfordert. Aber die Liebe zu leben ist keine Last. Ja, und wie das funktioniert, wie gesagt, ich habe schon ein paar Punkte genannt. Ihr müsst doch nicht gleich anfangen mit Ermahnung. Du kannst natürlich überlegen, wen habe ich jetzt hier in der Gemeinde noch nicht ermahnt? Das ist, also bitte nicht, gell? Lass das mal. Es gibt viel einfachere Möglichkeiten. Ihr könnt euch einfach zum Beispiel nächstes Mal im Gottesdienst einfach mal auf einen ganz anderen Platz setzen. Und wenn alle das tun, dann werden wir schön durchgemischt. Dann wirst du höchstwahrscheinlich irgendwann mal neben jemandem sitzen, den du nicht kennst, dessen Namen du vielleicht gar nicht kennst. Und es ist schon wichtig, wenn wir uns wirklich lieben, sollten wir schon unsere Namen kennen. Und du kannst auch einfach im Bistro nachher schon ganz damit anfangen, kannst du dich irgendwo hinsetzen zu jemandem, den du nicht gut kennst, dessen Namen du noch nicht kennst. Und es tut gut, einfach auf Menschen zuzugehen. Und du wirst merken, das war gar nicht so schlimm. Das war gut. Und dann wirst du auch selber ermutigt. Und du ermutigst andere auch dazu. Und so gibt es viele Möglichkeiten. Du kannst auch zum Beispiel jemanden, den du nicht gut kennst, oder lernst du hier jemanden kennen, sagen, komm mich doch mal besuchen zu Hause. Dann macht ihr was aus und ihr seht euch. Was ihr auch machen könnt, einem Hauskreis beitreten. Einfach schließt euch einem Hauskreis an. Nur weiß ich, in dieser Gemeinde, da wimmelt es nicht so vor Hauskreisen, aber das liegt auch daran, dass manche vielleicht noch nicht den Ruf verspürt haben oder den Ruf verspürt haben, aber nichts getan haben, selber einen Hauskreis zu gründen. Das geht. Ich will nicht sagen, das kann jeder, aber Gott zeigt es dir und Gott beruft dich auch dazu. Und da musst du auch nicht sagen, ich weiß nicht, wie das geht, ich kann das nicht. Gott beruft eben nicht diejenigen, die gut befähigt sind, sondern er befähigt die Berufenen. Also hört einfach darauf. Und es gibt auch Hilfe, wenn du sagst, ich würde gerne einen Hauskreis gründen, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Einfach Flagge zeigen. Sagen, ich möchte einen Hauskreis gründen. Und dann gibt es auch Hilfe. Und das kann man lernen. So wie man eben auch lernen kann, mit Menschen umzugehen, auf die wir gar nicht so gerne zugehen wollen. Es ist Jesu Auftrag und es macht Freude. Und wenn du damit schon angefangen hast, würde ich sagen, einfach weitermachen. Einfach weitermachen und lass dich auch immer mehr beschenken von Gott, dass immer mehr Liebe in dich hineinkommt, dass du das auch weitergeben kannst. Und ja, wenn du noch nie angefangen hast, heute ist der richtige Tag dafür. Und dabei wünsche ich euch Gottes Segen. Amen.